Also für mich persönlich ist dieser Satz sehr glaubwürdig und da geht es schon darum, zu differenzieren, ja, worüber reden wir überhaupt? Ne, das Thema Intelligenz oder auch Hochintelligenz, Hochbegabung ist ein spannender Begriff, den man aber auch erstmal definieren muss. Es gibt mehrere hundert Definitionen von Hochbegabung zum Beispiel und so gibt es natürlich auch mehrere Definitionen von finanzieller Intelligenz.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Heute bereits zum zweiten Mal bei mir zu Gast Frau Dr. Karin Joder. Herzlich willkommen, Karin.
Ja, hallo liebe Astrid, ich freue mich riesig, dass wir wieder miteinander in den Talk gehen.
Und Karin, wir haben ja das letzte Mal schon gesprochen, da ging es um das, was du machst. Ich stelle dich aber nochmal vor, für die, die das erste Mal reinschalten. Du lebst in der Schweiz, bist spezialisiert auf das Thema Hochintelligenz. Als Expertin begleitest du hochintelligente Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Diagnostik, Beratung und persönlicher Entwicklung. Clever People hast du gegründet und du gibst den Menschen Raum, die hochbegabt sind, hochintelligent sind, auch neurodivers sind. Und das Thema hat viele Facetten, wie wir das letzte Mal schon festgestellt haben. Und dir ist wichtig, Hochintelligenz differenziert zu verstehen und als wertvolle Ressource zu fördern. Und wer jetzt mehr wissen will, geht am besten auch schon auf die Seite von Clever People, denn da ist ja auch ein Lebenslauf, eine ausführliche Vita mit einem beeindruckenden, aus meiner Sicht beeindruckenden Lebenslauf zu finden. Heute, liebe Zuhörerin und liebe Karin, heute geht es uns um das Thema finanzielle Intelligenz. Und ihr könnt jetzt schon mal den Begriff für euch sacken lassen, bevor wir jetzt zum Thema Intelligenz kommen, also finanzielle Intelligenz, möchte ich noch eins vorausschieben. Die liebe Sarah hat sich nämlich gemeldet. Sie hatte die letzte Folge ist auf sehr große Resonanz gestoßen. Und Sarah, falls du heute zuhörst, folgender Hinweis. Ich danke dir herzlich für den Hinweis, dass du gesagt hast, bei dem Thema ADHS, da sind wir nur kurz drauf zu sprechen gekommen bei der Folge. Und da hatten wir den Hinweis gegeben, innerhalb des Unternehmerischen und Unternehmertums ist ADHS jetzt erstmal zu vernachlässigen. Und da hattest du gesagt, du hörst gerne den Podcast, aber das fandest du nicht gut, dass das so aus deiner Sicht geköpft wird, das Thema. Und dazu zwei Punkte. Das eine, Karin kann dazu gerne noch etwas sagen, dass sie es nochmal einordnet. Und zum anderen empfehle ich dir eine Folge, Sternstunde Philosophie. Die ist vor 10 Monaten rausgekommen. Du kannst einfach auf YouTube gehen, gibst Sternstunde Philosophie ADHS ein. Und da, was ich ganz toll finde, weil es ein hochkomplexes Thema ist und auch was Karin macht, sehr komplex ist, dass du da am Tisch zwei Philosophen, philosophische Perspektive hast, die soziologische Perspektive und auch hier wieder die psychologische Perspektive. Und da wird wirklich fokussiert auf das Thema ADHS eingegangen, dass wir hier in diesem Podcast, der für Unternehmer ist, den haben wir dann hier bewusst nicht, also den haben wir nicht ganz so fokussiert, aber da kannst du nochmal ganz tief reingehen in das Thema. Und das Zweite ist, du kannst ja auch gerne mal auf die Seite von Clever People gehen. Es ist ja auch wichtig, dass man eine Gemeinschaft ist, die förderlich für einen ist. Vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit für dich. So, jetzt aber nochmal, Karin, ich würde mich freuen, dass du zu der Frage gleich einmal kurz noch Stellung beziehst. ADHS, du sagtest ja das letzte Mal, ja, jetzt im Unternehmerkontext geben wir da nicht mit den Schwerpunkt, da gehen wir mal drüber hinweg. Kannst du da noch mal was sagen, was Sarah vielleicht weiterhilft?
Ja, sicher. Wir hatten ja im letzten Talk über das Thema Hochbegabung und Neurodiversität im Unternehmenskontext gesprochen. Und an sich zählen ja, wir hatten es ja gesagt, zur Neurodiversität verschiedene Facetten. Also die Hochbegabung ist das eine, die Hochkreativität ist das andere, die Hochsensibilität ist eine Facette und Autismusspektrum ist eine Facette und natürlich auch die ADHS ist eine Facette. Allerdings wäre es für den Podcast, den wir gemacht haben, wirklich zu weit gegangen, das jetzt auch noch einzufügen. Das heißt, entweder könnte man natürlich noch einen separaten Podcast über das Thema ADHS machen oder wie du gesagt hast, weil da gibt es schon ganz viel gutes Material, dass man sich das da nochmal anhört. Also das war bezogen auch auf den Fokus, den wir im Unternehmenskontext Kontext hatten im Rahmen unseres Podcasts. Das hätte den Rahmen gesprengt.
Vielen Dank, Karin. Und das nehme ich auch gleich mal mit. Vielleicht machen wir das tatsächlich, dass wir da auch nochmal eine eigene Folge machen.
Ja.
Prima Idee. Heute geht es ja um das Thema finanzielle Intelligenz. Und da will ich auch heute wieder starten, Karin. Und zwar mit einer ersten Frage. Wenn wir heute einmal den Satz nehmen, finanzieller Erfolg darf leicht sein. Wie glaubwürdig ist dieser Satz in diesem Moment für dich?
Also für mich persönlich ist dieser Satz sehr glaubwürdig. Und da geht es schon daran, zu differenzieren, ja, worüber reden wir überhaupt? Das Thema Intelligenz oder auch Hochintelligenz, Hochbegabung ist ein spannender Begriff, den man aber auch erstmal definieren muss. Es gibt mehrere hundert Definitionen von Hochbegabung zum Beispiel. Und so gibt es natürlich auch mehrere Definitionen von finanzieller Intelligenz. Und jeder versteht natürlich was anderes darunter. Wenn ich dich fragen würde, Astrid, was verstehst du darunter, finanzielle Intelligenz?
Ist es eine echte Frage? Ich antworte gern. Ist es eine echte Frage?
Mich mal interessieren.
Sehr gerne. Also finanzielle Intelligenz wäre für mich, dass man das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit auch wirklich erreicht. Mhm. Dazu braucht es ja eine gewisse Intelligenz, wobei ich nachher auch noch gerne wissen will, ob es eher Intelligenz ist, welche Art, oder ob es Begabung ist oder ob es eine Fähigkeit ist. Da werden wir drüber noch sprechen. Also das wäre so auf die Schnelle meine Antwort.
Ja, super. Und das beinhaltet schon ganz viel, nämlich das Thema Ziel ist die finanzielle Unabhängigkeit. Und wenn du andere, vielleicht auch unsere Zuhörer fragen würdest, ja, definiert doch mal für euch, was ist finanzielle Intelligenz, was für euch? Da gäbe es bestimmt tausende verschiedene Definitionen, genau wie natürlich auch das Wort Erfolg unterschiedliche Definitionen hat. Und wenn ich jetzt mal ausgehe von dem Begriff der finanziellen Intelligenz, Intelligenz als Fähigkeit, in neuen Situationen Probleme zu lösen, ganz grob gesagt, würde ich definieren die finanzielle Intelligenz als die Fähigkeit, finanzielle Probleme zu erkennen und für mich nachhaltig zu lösen mit dem Ziel, finanziell unabhängig und finanziell frei zu sein.
Verstehe. Also du würdest auf jeden Fall sagen, es ist eine Fähigkeit, weil eine Fähigkeit kann man ja entwickeln.
Ganz genau. Es ist eine Fähigkeit, die du entwickeln kannst, bei der die Intelligenz helfen kann, aber kein ausschließlicher Faktor ist. Das heißt, die finanzielle Intelligenz kann meiner Meinung nach sehr stark positiv entwickelt werden, während die intellektuelle Kapazität, die ist endlich. Also die kann ja auch nicht bis in alle Ewigkeit weiterentwickelt werden. Ne? Und die finanzielle Intelligenz, die kann sehr stark gefördert werden, ja.
Und wenn du sagst, sie kann sehr stark gefördert werden, wie genau kann die denn gefördert werden? Und was hat die Denkweise damit zu tun? Also heute sprechen alle vom Mindset.
Mhm. Fangen wir vielleicht mal damit an, warum heute dieses Thema? Ne? Wie sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen mit der finanziellen Intelligenz? Mhm. Was ich in meiner Arbeit mit hochbegabten Menschen oder mit neurodivers begabten Menschen, das ist ja sehr weit gefasst, immer wieder feststelle, ist, dass viele sehr intelligente Menschen da sind, die aber finanzielle Schwierigkeiten haben oder wo es ein großes Delta gibt zwischen dem, was sie leisten können oder auch leisten, de facto leisten, und dem finanziellen Erfolg, den sie haben. Mhm. Ja, und dass das oft in keiner Relation steht. Und finanzielle Intelligenz ist ja auch kein Thema, was auf irgendeinem Bildungsplan in der Schule zu finden ist, auch nicht in einem Studium. Es sei denn, man geht direkt in das Thema Finanzen, ne?
Ja.
Aber das ist mir aufgefallen, dass viele Menschen unterhalb ihrer Möglichkeiten leben in Bezug auf ihre Finanzen. Und das hat natürlich mit der inneren Überzeugung, mit inneren Glaubenssätzen zu tun, mit dem Mindset, wie man so schön sagt, aber auch ganz klar mit dem Wissen und den Informationen, die man hat oder die man nicht hat. Und auch anderen Bereichen, die mit einzubeziehen sind.
Jetzt, wenn wir an hochbegabt und hochintelligent denken, da würden ja alle, die zuhören, sagen, ja, aber gerade die müssten doch ganz einfach und schnell auf die Idee kommen, sich das Wissen vielleicht zu suchen und umzusetzen. Was ist deine Erfahrung? Denken die da in unterschiedliche Richtungen oder warum finden die das Wissen nicht? Und im zweiten Schritt würde mich natürlich auch interessieren, was es genau für ein Wissen ist, welche Fragen muss man sich stellen, damit man hier weiterkommt?
Ja, das ist eine ganz, auch das ist eine ganz komplexe Geschichte. Mhm. Zum einen ist es ein Riesenvorurteil, dass man sagt, Hochbegabte sind so schlau, die können sehr schnell Geld verdienen und Geld vermehren und Geld halten und richtig investieren. Aber es ist ein Vorurteil, ne? Und viele Hochbegabte tun etwas, weil sie intrinsisch motiviert sind, weil sie sagen, oh, das finde ich spannend, das Thema. Und denken über den Geldfaktor erst in zweiter oder in fünfter oder in zehnter Priorität nach. Hinzu kommt, dass sehr viele negative Glaubenssätze natürlich von der Kindheit an in den Menschen reingegeben werden, es sei denn, man lebt schon in finanziell erfolgreichen Familien. Da gibt es zum Beispiel so Glaubenssätze, Geld verdirbt den Charakter oder Geld ist schlecht oder Geld allein macht nicht glücklich. Und solche Sätze sind natürlich Killersätze, wenn man die übernimmt. Und oft ist es ja so, in der Schule bekommt man keine Informationen darüber, wie man Vermögen aufbaut oder passives Einkommen generiert und so weiter. Und ich glaube, dass diese Überzeugungen sehr früh auch entstehen, dass man sagt, hey, du brauchst nur studieren und einen guten Job haben und dann verdienst du Geld und dann ist alles in Ordnung. Und überhaupt der Staat, der sorgt ja dann für dich und deine Rente ist sicher und du brauchst dir darüber gar keine Gedanken machen. Also man muss halt schauen, mit welchen Informationen umgibt sich dieser Mensch. Mhm.
Sehr spannend. Und was mir gerade für ein Gedanke kommt, ist, also erstens mal, ist mir spontan eingefallen, deckt sich das mit meinen Coaching-Erfahrungen? Wenn ich Leute habe und es geht um das Thema Geld, dann haben die exakt diese Glaubenssätze, die man ja erfreulicherweise heutzutage mit Schnellverfahren auch umlegen kann. Man kann ja einen Satz dann neu denken oder in Anführungszeichen programmieren im Kopf, dass man dann positiver über die Dinge denkt und dann kann man so die unbewussten Blockaden oder Bremsen, wie ich das nenne, lösen. Also es deckt sich von der praktischen Erfahrung, was ich mache, total. Und gleichzeitig frage ich mich mit deinem Wissen und deinem, was du alles schon gemacht hast, wenn wir diesen Begriff Intelligenz nochmal auffächern, es kann ja nicht jeder hergehen und sagen, löse mir bitte meine Glaubenssätze auf. Da sind ja viele gar noch nicht so weit. Die wissen, vielen ist das ja sehr fremd noch. Das löst bei vielen ja Befremdungsstress aus. Aber wie könnte man das denn für die leichter machen? Über was sollten die nachdenken, dass sie sagen, Mensch, ja stimmt, ich ergänze meine Hochbegabung noch mit dem, was du weitergibst, damit es auch noch besser wird im Finanziellen? Im Nachgang sozusagen, weil die Prägung kann man ja nicht rückgängig jetzt auf die Schnelle mal lösen.
Nee, die kann man nicht lösen, aber man kann seine eigene finanzielle Intelligenz wunderbar steigern.
Wirklich. Wie? Ja, wie genau?
Aber zunächst muss man sich darüber klar werden, hat man überhaupt ein Problem damit? Also hat man überhaupt ein Problembewusstsein im Sinne von, ich habe zu wenig Geld für das, was ich leiste? Mhm. Oder für das, was ich mir wünsche, mhm, oder für das, wie ich leben will. Mhm. Viele haben darüber noch nicht mal eine Vorstellung, wie wollen sie leben, in welcher Umgebung, mit welcher Immobilie, in welchem Land, welches Einkommen soll da sein, welcher Lifestyle soll gelebt werden. Also darüber haben viele Menschen, wenn man sie so fragen würde, noch gar keine konkrete Vorstellung. Mhm. Ne, und da fängt es schon an, also ein Bewusstsein zu erarbeiten, zu sagen, okay, ich fühle mich zum Beispiel unterbezahlt oder ich habe den Eindruck, ich bekomme nicht das, was mir zusteht. Also das ist das Erste, dass man das Problem, was man glaubt zu haben, dass man das als solches erkennt. Mhm. Und dann natürlich sagt, okay, wie ist denn meine positive Lösung? Wie soll es denn aussehen? Was hätte ich denn gerne? Mhm. Und bei der Frage, was hätte ich denn gerne? Da hilft natürlich, dass man visualisiert. Da sind Hochbegabte sehr stark drin. Vor allen Dingen, wenn eine Kreativität da ist, dass man sich visualisiert, wie will ich denn leben?
Also ein Zielbild oder so ein Clusterbild.
ja, ein Zielbild oder ein inneres Video, was abläuft, wo man so seine Zielvorstellung sieht, was man immer wieder visualisiert, weil man weiß ja, dass das Unbewusste die Neigung hat, die inneren Bilder Realität werden zu lassen, egal ob positiv oder negativ. Mhm. So einfach ist es natürlich nicht. Das war ja, ich glaube, in den 90er Jahren gab es so viele Bücher über positiv denken. Man muss nur visualisieren und dann klappt das schon. Oder eine Information ans Universum senden und dann kommt das Geld im Fenster reingeflogen. Aber das ist natürlich Quatsch. Aber man muss schon ein gewisses Zielbild haben, dass man weiß, ja, was wünsche ich mir denn überhaupt?
Okay.
Also wie der Unternehmer eine Unternehmensvision entwickelt, im positiven Falle, so kann auch der Mensch, egal ob mit oder ohne Hochbegabung, eine Vision von seinem Lieblingsleben, von seinem Wunschleben entwickeln.
Jawohl. Und lass uns das mal weiter spinnen an einem Praxisfall. Also jemand hat jetzt vor sich das Zielbild. Er hat sein Bild vor sich. Das kann der Zuhörer mal mitmachen. Klasse. Also falls ihr das so auf die Schnelle mitmachen wollt, dass ihr euch mal vorstellt, ihr habt jetzt ein Zielbild, ein Clusterbild. Wenn ihr es noch nicht habt, dann kann man es ja nach der Folge mal anfangen zu arbeiten. Und im zweiten Schritt, was ist dann das Nächste?
Wenn ich weiß, was ich will, kann ich schauen, was brauche ich, damit ich dorthin komme. Das heißt, ich liste mir mal auf und überlege mir, was brauche ich, um dieses Zielbild zu erreichen. Wie viel Geld brauche ich? Brauche ich dafür überhaupt Geld? Brauche ich Wissen? Brauche ich Informationen? Brauche ich eine Ausbildung, ein Studium, einen Abschluss, ein Zertifikat? Was brauche ich dafür? Ne? Und wenn ich weiß, was ich dafür brauche, dann kann ich auch sagen, okay, wie wichtig ist es mir? Mhm. Und das ist der entscheidende Schritt, dass ich sage, wie wichtig ist es mir, bin ich bereit, auch was dafür zu tun? Mhm. Ne? Und da ist das Problem, dass Hochbegabte haben, da haben viele Hochbegabte wirklich einen Nachteil im Vergleich zu Menschen, die nicht hochbegabt sind. Dass die Idee da ist, aber der Weg dorthin wird als lästig angesehen. Man will es haben, aber nichts dafür tun, sondern man möchte dort sein. Das heißt, dieser Zwischenschritt, der Weg dorthin, der fehlt oft.
Liegt es an der mangelnden, liegt es daran, dass es mit Fähigkeiten wie nicht planen wollen oder können zu tun hat? Oder liegt es daran, dass die einfach an dem sprunghaften Denken, was man ja oft beobachten kann? Oder liegt es am Dopamin? Weil was ich mir wieder feststelle ist, wenn ich eine Gruppe leite, dass manche, die sehr kreativ sind, die hochkreativ sind, dass die oft schon zufrieden sind, wenn sie die Ideen gesprudelt haben. Und andere sind davon genervt, weil sie sagen, sie haben gar keine Kreativität, sie wollen umsetzen, aber merken dann, und das ist so ein Spannungsfeld bei unterschiedlichen Persönlichkeiten, was mir früher in meinen Rhetoriktrainings, die ich da geleitet habe, aufgefallen ist, dass die einen sind schon glücklich, wenn sie Ideen haben, geht Dopamin an, Häkchen dran, wunderbar, tolle Sache, aber die Umsetzung, da bleibt sie auf der Strecke und im nächsten Workshop haben die wieder 1000 Ideen und die Umsetzer, die sind weniger kreativ, bei denen geht das Dopamin an, wenn sie jetzt endlich mal einen Plan haben und wissen, so kommen wir zum Ziel und zackig umsetzen. Mhm. Gibt es genau da einen Zusammenhang?
Ja, genau das.
Aha.
Dass Menschen eben sagen, oh, mir reicht das schon, wenn ich mir vorstelle, wie toll ich leben möchte, aber ach nö, was dafür zu tun, das ist mir dann doch zu viel. Mhm. Jetzt mal ganz platt gesagt. Mhm. Ne? Mhm. Aber letztendlich, wenn man diese Vision hat und weiß, was man möchte und dieser Wunsch ist stark genug und man weiß, okay, was brauche ich dazu? Meistens ist so die Zutat, was brauche ich dazu? Ich brauche ein gewisses Maß an finanziellen Mitteln zum Starten. Ich brauche das Wissen über meine Ressourcen, dass ich weiß, worin investiere ich. Vielleicht habe ich am Anfang gar nicht das Geld, um in Vermögenswerte zu investieren, aber ich habe vielleicht Fähigkeiten, die ich einsetzen kann, um daraus Vermögenswerte zu generieren. Mhm. Das heißt, viele sagen, ach, ich kann doch gar nicht investieren, ich habe ja kein Geld. Doch, man hat Ressourcen, man hat Wissen, Know-how, Fähigkeiten, vielleicht handwerkliche, künstlerische, andere Fähigkeiten, die man entwickeln kann und dann eben diese dann als in Vermögenswerte umwandeln, indem man diese als Dienstleistung verkauft und dann eben auch Geld generiert. Mhm. Ja, also, dass man schaut, was will ich, was brauche ich dazu, ist der Wunsch so viel wert, dass ich auch die anderen Zutaten bereit bin hinzuzunehmen. Und das eine wichtige Zutat ist die Disziplin. Und das ist schwierig für Menschen, die es gewohnt sind, dass alles leicht geht von Anfang an, dass man leicht durch die Schule kommt, dass man nicht lernen muss, dass man sich nicht anstrengen muss, dass alles so irgendwie auf einen zufliegt. Das geht in gewissen Bereichen auch ganz gut, aber bei finanzieller Intelligenz muss man schon ein bisschen Disziplin an den Tag legen und die kann man aber auch lernen. Das Zweite, was man braucht, sind Gewohnheiten. Mhm. Menschen warten auf die Motivation und sagen, auch wenn ich motiviert bin, dann mache ich das.
Das ist sehr risikoreich, weil die ist ja nicht verfügbar immer, diese Motivation.
Genau. Mhm. Motivation ist ja ein sehr unzuverlässiger Geselle.
Ja.
Und wenn ich immer nur warten würde auf meine Motivation, dann wäre ich, glaube ich, auch nicht dort, wo ich heute bin. Sondern man muss wirklich Gewohnheiten entwickeln und diese Gewohnheit durchziehen, ob man gerade motiviert ist oder nicht motiviert ist. Und das Dritte ist, dass man dranbleibt, dass man sich auch nicht entmutigen lässt, dass man wirklich dranbleibt und einen Schritt nach dem anderen macht.
Was stellst du fest, wenn du Menschen, ich nehme an, du begleitest die oder in deiner,
ja.
Wenn du die begleitest, wo stellst du dann so fest, erfahrungsgemäß, wo gibt's die Hürden dann, wie begleitest du das, dass die durch diese Hürden gehen? Jetzt zum Beispiel Motivation oder dass sie einen strukturierten Tagesablauf haben oder dass sie sich vielleicht nicht zu viel auf einmal vornehmen.
Also was natürlich Sinn macht, ist, dass man sich realistische Ziele setzt, die auch das Übliche an den Zielen, sie müssen messbar sein, sie müssen realistisch sein, sie müssen vorstellbar sein. Ne, weil das, was ich mir vorstellen kann, das kann ich meistens auch umsetzen.
Mhm.
Und wenn die Ziele schon mal realistisch definiert sind und ich weiß, okay, was brauche ich dazu, dann geht es konkret darum, den Tag zu strukturieren. Zum Beispiel sich vor der regulären Arbeit, das kommt natürlich auch wieder darauf an, in welcher Situation sind die Menschen. Sind sie noch in der Ausbildung oder in der Schule oder sind sie schon in einem Angestelltenjob tätig oder schon in einer Führungsposition tätig oder sind sie selbstständig tätig oder unternehmerisch? Also das ist sehr, sehr individuell.
Mhm.
Wenn zum Beispiel jemand schon unternehmerisch tätig ist, dann kann man schauen, wo kann man ansetzen, was macht er schon? Die meisten haben dann schon gewisse Gewohnheiten, zum Beispiel morgens, bevor dann das operative Geschäft beginnt, dass man sagt, man nimmt sich eine ruhige Stunde. Für sich, für die Zielentwicklung, für Meditation, für Sport. Also diese Gewohnheiten, die kann man etablieren und entwickeln. Und mit Disziplin meine ich unter anderem auch, wenn man anfängt, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, dass man erstmal eine Diagnose macht. Wie wenn man zum Arzt geht oder zum Psychologen geht, dass man erstmal sagt, wo stehe ich überhaupt? Und dass man schaut, wo sind denn meine Einnahmen, wo sind meine Ausgaben? Ganz klassisch, Einnahmenliste, Ausgabenliste und dann gucken, ist ein Einnahmenüberschuss oder ist ein Ausgabeüberschuss da? Und dann schaut man, wo kann man vielleicht noch Ausgaben streichen? Und ganz wichtig ist auch, dass man erst sich selbst bezahlt, wenn man ein Einkommen hat. Also dass man erstmal sich selbst einen gewissen Betrag bezahlt. Das signalisiert auch die Wertschätzung sich selbst gegenüber. Es gibt viele, die bezahlen erst alle anderen und wundern sich dann, dass nichts für sie selbst übrig bleibt.
Ja.
Ne, und es gibt ganz klare Gesetzmäßigkeiten, ne? Dass man sagt, okay, erstmal mich selbst bezahlen, schauen die Ausgaben. Ist das wirklich notwendig, so ein teures, Mobilfunkabonnement zu haben. Es gibt so viele günstigere Abos, die gleiche Leistung beinhalten. Also, dass man wirklich mal seine ganzen Ausgaben durchgeht, sich darüber bewusst wird und schaut, brauche ich das? Gibt es günstigere Varianten? Oder fehlt vielleicht noch etwas?
Karin, magst du mal ein Fallbeispiel erzählen aus deiner Praxis, wie das dann gestaltet wird und wie dann der Erfolg irgendwann erfolgte?
Also zum Beispiel eine junge Frau, die zu mir kam, die studiert hatte oder noch im Studium war, aber sie wusste, was sie wollte später. Sie wusste, sie wollte eine schöne Wohnung haben mit Meerblick und sie wollte auch in die Selbstständigkeit gehen nach einer gewissen Zeit. Und sie hatte auch eine gewisse Vorstellung, wie ihr Lifestyle ausschaut. Und sie hatte sich das alles so aufgeschrieben. Und sie hatte tatsächlich dann die Disziplin entwickelt, jeden Tag ein Erfolgsjournal zu führen, jeden Tag auch ihren Sport zu machen, weil Sport, Bewegung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Thema finanzielle Intelligenz auch, also gesunder Geist, gesunder Körper. Sie hat alle 3 Monate ihre Ziele überprüft und geschaut, wo ist sie den Zielen entgegengekommen, und aufgrund dessen konnte sie immer wieder eine Zielkorrektur machen. Und nachdem sie dann ein gewisses sicheres Einkommen hatte, hat sie angefangen zu investieren. Und dazu hat sie sich dann eben die nötigen Informationen zusammengetragen, die es braucht, um das verfügbare Geld, was man investieren will, dann auch vernünftig zu investieren.
Und in was hat sie dann investiert?
Sagen wir mal so, sie hat ihr Vermögen aufgebaut und aufgeteilt, weil man soll ja auch bekanntermaßen nicht alles auf eine Karte setzen. Ne? Mhm. Also sie hat einen Teil in ihre Immobilie investiert, Sie hat einen Teil auch in Edelmetalle investiert und einen Teil in Kryptowährungen investiert.
Okay.
So, weil das waren die Assets, die sie am meisten angesprochen haben, mit denen sie sich auch am meisten beschäftigt hat. Und sie auch verstanden hat. Die anderen Vermögenswerte, das hat sie nicht so angesprochen. Zum Beispiel, man kann ja auch in Uhren investieren oder in Weine oder natürlich Aktien, Anleihen, Fremdwährungen. Gibt ja so viele Möglichkeiten.
Ja, EFT und so weiter, was alles gibt. Was ich aber ganz toll finde, wenn ich das raushöre, ist, weil es eine Grundüberzeugung von mir ist, mache nie etwas, wo du dich nicht wirklich auskennst. Und da höre ich auch raus, dass du guckst, wo ist schon ein gewisser Bezug da. Und da kann man dann wieder die intrinsische Motivation wahrscheinlich nutzen, dass man dann da eher investiert und wo man Bezug hat, wo man sich auskennt und wo auch dann irgendwie die Motivation auch liegt. Karin, was mir jetzt auch noch wichtig erscheint, wenn ich dir zuhöre, wird mir erstmal so richtig bewusst, also vom Verstand war es mir schon immer klar, aber so richtig bewusst wird mir eben auch, wie wichtig es ist, sich klarzumachen, dass finanzielle Intelligenz sehr viel mit Psychologie zu tun hat und dass die Kombination aus Psychologie, aus dem Wissen, dass man auch Prägungen, was du ja vorhin auch geschildert hast, die vielleicht aus der Kindheit kommen oder aus dem, was die Vorbilder einem nicht gezeigt haben in Sachen Geld, dass man hier dann auch sehr gerne wieder selbstständig umdenken kann und dass es jemanden braucht, zum Beispiel wie dich, der sich dann halt auch vom Wissen her fachlich auskennt, damit man überhaupt auch die Diskussion führen kann, in was kann ich investieren, wenn ich dann investieren kann, und dass man auch weiß, wo man anfängt. Und ich bin sicher, dass das Thema ja mit dir persönlich auch zu tun hat. Und deswegen würde mich jetzt als letzte Frage auch interessieren, wenn du auf dein eigenes Leben schaust, gibt es ein prägendes Erlebnis, positiv oder schmerzhaft, das deine persönliche finanzielle Intelligenz dann geformt hat? Und was hast du daraus dann über dich selbst gelernt?
Also ich glaube, dass jeder seine eigenen Erfahrungen hat, der sich mit dem Thema vertieft beschäftigt.
Du hattest ja mal erzählt, im ersten Podcast, den ich an der Stelle auch nochmal wärmstens empfehle an die Zuhörer, dass du ja gesagt hast, dass du in deiner Schulzeit, dass dir alles so zuflog. Und dann hast du irgendwann erst später angefangen, dir das ganz gezielt aufzubauen. Aber da hat es auch einen kleinen Schubser gebraucht oder eine Erkenntnis. War das bei dem Thema hier finanzielle Intelligenz auch so oder eher nicht? War das dann eher auch die Folge davon, dass du gesagt hast, im Rückblick wäre das ja ein Thema für alle?
Also sagen wir mal so, das Thema wurde mir nie beigebracht. Das Thema, wie kann ich finanzielle Mittel erarbeiten, erhalten, schützen und vermehren. Also dieses Thema wurde mir nie beigebracht, weder von meinen Eltern noch von der Schule, sondern das war ein Thema, was mich interessiert hat, aufgrund der Tatsache, dass ich gewisse Vorstellungen hatte, wie ich eines Tages leben möchte. Und mir dann das Wissen prozessmäßig angeeignet habe. Also es war nicht von jetzt auf nachher, sondern wirklich in einem längeren Prozess. Was mir damals sehr geholfen hat, war zum Beispiel das Buch von Bodo Schäfer, Ich kriege hier keine Provision, wenn ich irgendwie Bodo Schäfer empfehle. Aber ich kann ihn empfehlen, weil er hat auch bis heute noch sehr, sehr wertvolle Videos, die er macht und YouTube-Videos. Das war so mein erster Finanzcoach, ohne dass er mich persönlich gecoacht hat, Bodo Schäfer. Mhm. Er hatte wirklich sehr klare Erkenntnisse, auch in seinen Büchern, die er geschrieben hat, die mir persönlich sehr geholfen hat, weil ich lerne sehr gut aus Büchern, wenn ich das Thema mir aneigne. Aber auch das war ein Prozess, weil sagen wir mal so, bis 2015 war es vielleicht noch eine gute Idee, für die Altersvorsorge in Deutschland in Immobilien zu investieren. Das halte ich jetzt für keine gute Idee mehr aufgrund der politischen Entwicklung. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Immobilien vor meinem Wegzug in die Schweiz dort verkauft habe.
Aha, verstehe.
Ja, weil es ist Betongold und je nachdem, wie sich das Land entwickelt, kann das als erstes ja anderweitig verwendet werden, als man das gerne hätte. Also man muss auch, wenn man sich sein Vermögen aufbaut, immer schauen, wie ist die aktuelle politische Situation und was ist absehbar in dem Land, in dem man lebt. Mhm. Ne? Mhm. Und was natürlich jetzt im Jahr 2026 der Fall ist, und das betrifft uns alle, egal in welchem Land wir leben, das Fiat-System, das Fiat-Geldsystem ist am Ende. Ne, das ist kein Geheimnis, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern man sieht es, dass das Geld, was einfach so auf Scheinen gedruckt wird, immer weniger wert wird. Das heißt, die Inflation, die man beobachtet, entwertet ja das Geld, ja, was auf der Bank liegt. Man hat es in Griechenland gesehen, man hat es bei Malta und Zypern gesehen, dass das Geld über Nacht gesperrt werden kann, wenn man es auf der Bank hält. Ne, das, ja, kann in jedem Land passieren. Das heißt, man muss auch schauen, ist das, welches Geld, was man besitzt, ist denn überhaupt noch sicher und in welcher Form ist es sicher? Jetzt wird ja sehr stark diskutiert der digitale Euro.
Was genau wird da, ich glaube, dass das unsere Hörer gar nicht so kennen, was genau wird da diskutiert, der digitale Euro? Wenn man es einfach, in einfacher Sprache auf den Punkt bringt.
Ja, der digitale Euro ist geplant für den ganzen Euroraum, dass das Geld nicht mehr von den Banken verwaltet und ausgegeben wird, sondern von der Zentralbank, von der Europäischen Zentralbank, die auch die absolute Kontrolle über dieses Geld hat. Der digitale Euro ist eine digitale Währung, die programmierbar ist, die alle Transaktionen sichtbar macht und kontrollierbar macht, mit dem man auch Transaktionen abstellen kann, mit denen man auch über Nacht eine Inflation einführen kann und sagen so, ab heute ist dieser digitale Euro nur noch 90% dessen wert, was es gestern war. Das heißt, es ist die absolute Kontrolle über das Geld jeden Einzelnen. Und ich rate auch jedem, der sich mit finanzieller Intelligenz beschäftigt, das Thema digitaler Euro wirklich mal zu lesen. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch von dem Dominik Kettner, der über den digitalen Euro geschrieben hat. Der ist jetzt auch Bestseller Nummer 1 auf der Spiegel-Bestsellerliste geworden, der digitale Euro. Weil dort werden auch die ganzen Gesetzestexte ganz klar beschrieben und daraus abgeleitet, was mit diesem digitalen Geld möglich ist und wie es die Gefahr beinhaltet, dass man in einem digitalen Gefängnis aufwacht.
Ganz toll, das werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, das ist die Buchempfehlung. Auch Bodo Schäfer, kannst du mir nachher auch gerne noch im Nachgang das Buch empfehlen oder das, was interessant wäre für unsere Zuhörer. Vielen Dank. Ich fasse an der Stelle einmal zusammen, Karin. Auch hier merke ich, das ist ein Thema, ich würde am liebsten noch eine zweite oder dritte Folge machen. Ich warte mal die Resonanz von den Zuhörern ab. Wir haben heute gesprochen über finanzielle Intelligenz. Wir haben von dir erfahren, wo hier die wahren Problematiken liegen, auch besonders bei Hochbegabten, die ja einerseits haben wir von Vorurteilen gesprochen, dass man denen immer gleich unterstellt, sie wissen alles, sie können sich alles aneignen, aber speziell im Bereich Finanzen gibt es da eben oft diesen Gap zwischen, dass man einerseits intrinsisch motiviert ist, eine Idee hat, aber dann plötzlich nicht in diese Umsetzung findet und dann häufig das Bewusstsein gar nicht hat, was so wichtig ist, wie du es erwähnt hast, dass man sich klar macht, stopp, Ich habe doch eine Vorstellung. Ich brauche ein Zielbild. Ich muss mir das genau vorstellen und dann im Idealfall noch Unterstützung holen, dass ich mich auch mal kurz begleiten lasse von jemand, der sowohl das finanzielle Fachwissen hat, aber auch gleichzeitig die psychologische Kompetenz, mich da abzuholen, wo ich stehe. Und das ist das, was du bei diesem Thema machst. Ich finde das unglaublich spannend und ich bin die ganze Zeit am Überlegen gewesen, ob dieses Wort, ich bin ja so ein Wortmensch, finanzielle Intelligenz, ob das eins ist, was allgemein diskutiert wird oder ob das eine Formulierung von dir ist. Da hätte ich gerne jetzt noch abschließend einen Hinweis von dir. Ansonsten übergebe ich an dich und freue mich schon, wenn wir wieder einmal sprechen und das Thema vertiefen. Ich danke dir sehr, Karin, dass du heute hier warst.
Ich danke dir, liebe Astrid, auch für diese tolle Zusammenfassung, weil, wie du sagst, finanzielle Intelligenz ist ein Wort, das habe nicht ich geprägt. Das ist im Bereich der Finanzwirtschaft sehr verbreitet. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen und auch mit den aktuellen Gegebenheiten zu beschäftigen, um eben das persönliche Vermögen zu sichern und zu schützen. Und auch die persönliche Freiheit zu bewahren. Und dazu gehört eben auch, kritisch zu bleiben, kritisch zu hinterfragen, nicht alles zu glauben, was einem erzählt wird, auch nicht das, was ich erzähle, einfach zu glauben, sondern sich wirklich selbst zu informieren, sich selbst ein Bild zu machen und den Mut zu haben, seine eigenen Ziele anzugehen.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.